What about the student?
Herr Jesus, du hast uns ein Vorbild gelassen, dass wir sollen nachfolgen deinen Fußstapfen. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du gekommen bist in unsere arme Welt hinein, damit wir innerlich reich werden in dir. Und du möchtest, dass unser Christenleben, das aus vielen kleinen Dingen besteht, dass unser Christenleben doch in diesen kleinen Dingen geheiligt werde, durch und durch. Ach, Herr, schenk es doch, dass wir ein geheiligtes Leben bekommen. Ein Leben, wo wir dir zur Ehre leben, wo wir Jesus ähnlich werden können. Amen. Wir lesen weiter im Philipperbrief und kommen an Kapitel 2. Philipper Kapitel 2, Vers 1 bis 8. Philipper Kapitel 2, Vers 1 bis 8.
Ist nun eure Ermahnung in Christus, ist groß der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. So machet meine Freude Fülle und seid eines Sinnes. Habt gleiche Liebe, seid einmütig und einhellig. Tut nichts aus Dank oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut, achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeglicher sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was des anderen ist. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, nahm er es nicht als einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Ward gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch verbunden. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz.
Bis hierher. Ist nun bei euch Ermahnung in Christo, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so erfüllet meine Freude, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einhellig seid. Ein geheiligtes Christenleben, das besteht aus vielen kleinen Dingen, aus wenigen Worten, aus geringen Taten, nicht aufsehenerregende Wunder. Und doch ist ein geheiligtes Christenleben anziehend. Ein geheiligtes Christenleben predigt. Deshalb hat uns Paulus das große Vorbild Jesu Christi geschildert. Denn Paulus geht es um die Gemeinschaft. Wir haben schon einmal geredet, dass Paulus gedankt hat über die Gemeinschaft am Evangelium. Gemeinschaft ist zur Entwicklung eines reichen Christenlebens nötig. Zu einem gesunden Wachstum im Glauben gehört die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten untereinander. Seit der Zeit der Schöpfung ist es nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das wissen wir aus der Schöpfung, wo Gott gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin schaffen, die um ihn sei. Seit der Zeit der Schöpfung ist es nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das war so einmalig, dass es die Menschen damals nicht begriffen haben, was da losgeht. Dass da eine Gemeinschaft entstand. Da haben die Leute gesagt, sie sind voll süßen Weins. Die sind ja Zoffer. Da schreibt ein heidnischer Schriftsteller, die Christen lieben sich, ehe sie sich kennen. Ist das Geschenk des Pfingstgeistes, Gemeinschaft. Ihr Jesus lehrt sie, dass sie alle Brüder und Schwestern seien. Da schreibt ein heidnischer Schriftsteller, einmalig, die stehen also platt vor diesem Wunder des Pfingstgeistes, die Gemeinschaft untereinander. Einmalig. Aber diese Gemeinschaft, sagt der Paulus, die Gemeinschaft muss gesund sein. Mir ist es bei jeder Freizeit ein ganz besonderes Wunder und ein Geschenk, dass Menschen, die aus allen Richtungen kommen, zusammengewürfelt sind und eine Gemeinschaft werden. Wo man sich gegenseitig herzlich lieb hat. Ist das größte Wunder, das es gibt. Wenn sich diese Gemeinschaft, dieser Gemeinschaftsvorgang vollzieht, ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Die Gemeinschaft muss gesund sein. Daher die Fragen des Paulus im ersten Vers des zweiten Kapitels. Ist nun bei euch Ermahnung? Ist Trost der Liebe? Ist Herzlichkeit und Erbarmen? Seid ihr eines Sinnes? Habt ihr gleiche Liebe? Das sind lauter Dinge, die wir nicht aus uns haben. Was ich nicht aus mir habe, das muss ich anziehen. Kolosser 3 steht das, der Kolosserbrief ist gleich, der nachfolgende Brief von Philipper, dann Kolosser. Kolosser 3, Vers 12 bis 14.
So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und vertrage einer den anderen, vergebet euch untereinander, so jemand Klage hat, wieder den anderen, gleich wie Christus euch vergeben hat, also auch hier.
Und Vers 14.
Lieber alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit.
Zweimal steht in diesen kurzen Versen, zieht an. Weil das lauter Dinge sind, die wir von Natur nicht haben. Herzliches Erbarmen haben wir nicht, Freundlichkeit haben wir nicht, Demut haben wir nicht von Natur, Sanftmut erst recht nicht und Geduld gar nicht. Zieht an, was ihr nicht habt, müsst ihr anziehen. Über alles aber zieht an, die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Merken wir, zur rechten Gemeinschaft muss ich anziehen. Ist nun bei euch Ermahnung? Die rechte Gemeinschaft hat Ermahnung. Wir haben eine Tatsache, wo uns im Galaterbrief geschildert wird, dass Paulus einmal den Petrus ermahnen musste. Weil der Petrus einen Fehler gemacht hat. Galater 2, Vers 11. Da ist also auch nicht alles so glatt gegangen, so heilig gegangen. Galater 2, Vers 11.
Da aber Petrus den Antiochien kam, widerstand ich ihm in den Augen, denn es war Klage über ihn gekommen.
Also über den Petrus ist Klage gekommen. Denn zuvor, ehe etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Da sie aber kamen, entzog er sich den Heiden, sonderte sich ab, darum, dass er die aus den Juden fürchtete. Ein Jude sollte ja nicht essen mit den Heiden. Und mit ihm heuchelten die anderen Juden, also dass auch Barnabas verführt ward, mit ihnen zu heucheln. Aber da ich sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen öffentlich, so du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du denn die Heiden, jüdisch zu leben? Da musste also der Paulus den Petrus ermahnen. Das ist gar nicht leicht, einen anderen ermahnen. Und wisst ihr, was noch schwerer ist? Sich ermahnen lassen. Darf man uns denn ermahnen? Oder sind wir da eingeschnappt? Ja, das gehört mit zu einer rechten Gemeinschaft, dass bei uns Ermahnung ist. Der Mensch braucht Gemeinschaft mit denen, die über ihm sind, die neben ihm sind, die unter ihm stehen, um zur vollen Reife des Glaubens zu kommen, brauche ich Gemeinschaft, die auch in der Ermahnung besteht. In der Gemeinschaft kommen Schwächen ans Tageslicht, Fehler, Eigenheiten, Ecken, Kanten. Das kommt in der Gemeinschaft an den Tag. Da gibt es eine Schule des Tragens in der Gemeinschaft, eine Schule des Ertragens, eine Schule der Unterordnung, der Einordnung. In der Gemeinschaft kann ich Demut üben, Nachsicht. Ich muss vergeben und muss mir vergeben lassen von anderen. Das ist die Schule der Gemeinschaft. Wenn ein Mensch ganz für sich bleibt, da hat er das nicht. Da bleibt das Töpfle stehen, wo er es nachgestellt hat. Da kann man bleiben, wie man ist. Das ist nett, gell? Wenn man bleiben darf, wie man ist. Ja, das ist schön. Alles selbstgerechte Leid sind Eisiedler. Brauchen sich nicht einordnen und unterordnen und lernen. Das brauchen die nicht. Ich berecht, wenn nur alle Leute so wären, wie ich sein sollte. Merken wir etwas? Die Selbstgerechtigkeit. In der Gemeinschaft ist eine Schule. In der Gemeinschaft ist auch Trost der Liebe, herzliches Erbarmen. Darin liegt der Segen der gegenseitigen Stärkung. Hier spielt der Gedanke der christlichen Partnerschaft eine Rolle. Man hat gemeinsame Aufgaben, Man bedarf der Aufmunterung. Die Philipper hatten Teil an der Gefangenschaft des Paulus. Der Paulus hatte Teil an dem Ergehen der Philipper. Es war Partnerschaft. Es gibt bestimmte Dinge, die Christen miteinander teilen und tragen müssen. Das ist der Segen der Gemeinschaft. In Krankheit, da müssen die Gläubigen zusammenhalten. Wenn in der Gemeinschaft eins krank ist, ein Glied krank wird, dass man eine Gebetsmauer bildet, um diese Kranken. Herzliches Erbarmen, Trost der Liebe. In der Anfechtung, wenn ein Mensch in eine Anfechtung hineinkommt, dass es bei ihm dunkel wird. Dass der Mensch sagt, jetzt kann ich nicht mehr glauben. So tief kann eine Anfechtung werden. Da muss man doch in einem Kreis drin stehen, wo man getragen wird. In Trauer. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Wisst ihr das? Wenn Menschen sich einmauern lassen ins Leid, weil sie keine Gemeinschaft haben mit Menschen, die tragen mit ihrem Leid, lässt man sich einmauern. Mag wo ein Schwacher fallen, so greift der Stärkere zu. Man trag, man helfe allen, man pflanze Lieb und Ruh. Auch in persönlichen, ernsten Lebensentscheidungen braucht man die Gemeinschaft mit anderen. Wenn man in einer Entscheidung steht und kann zu einem gläubigen Menschen sagen, du, ich weiß wirklich nicht, wie ich mich entscheiden soll in diesem Fall. Das ist auch für junge Menschen sehr wichtig, wenn sie ihre Entscheidung für eine Ehe treffen sollen und stehen da ganz allein und wissen nicht, kann ich zu diesem Menschen Ja sagen oder kann ich zu diesem Menschen nicht Ja sagen. Wenn man da mit einem gläubigen Menschen spricht, die sehen oft weiter, als man selber sieht, wenn man zu nah draufsteht, persönlich. Der andere hat mehr Abstand. Der übersieht die Lage ganz anders. Also der Segen der Gemeinschaft, so meint er es, ist nun bei euch Ermahnung in Christo, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. So erfüllet meine Freude, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einhellig seid. Wenn der Christ ein Einzelgänger ist, dann braucht er nicht einmütig sein. Ah, das ist einmütig, oder was? Und nun stellt Paulus seine Philipper die Person ihres Herrn Jesu vor Augen. In einer wunderbaren Tiefe und Größe. Ein jeglicher sei gesinnet, wie Jesus Christus auch war. Tausende von Menschen kommen nicht mehr unter den Schall des Wortes Gottes. Für sie gibt es nur noch eins, den Wandel des Christen. Das ist für sie die Predigt. Der Wandel der Christen. Und deshalb haben wir ein Vorbild so nötig, dass die unchristliche Welt an den Christen die lebendige Kraft Christi sieht. Wenn das so werden soll, dann haben wir die Ermahnung nötig. Hundertfach gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Der Christ kann nur ein Vorbild haben, das ist Christus, ihr Meister. Und nun möchten wir dieses Vorbild einteilen in 7 Tafeln. Ich möchte es mal so sagen, 7 Tafeln in Marmor geschnitzt. Erste Tafel. Er war in göttlicher Gestalt. Er ist der Gottgleiche, der Wesensgleiche, mit dem Vater eins im Wesen. Er ist Herr. Sein Wesen ist sein Name, oder sein Name ist sein Wesen. Unser Name sagt oft gar nichts über unser Wesen. Mein zweiter Name heißt Gottfried. Aber ich habe lang keinen Frieden mit Gott gehabt. Da hat mein Name gar nicht gestimmt zu meinem Wesen. Verstehen wir das? Der Name Jesu Christi ist sein Wesen. Der Gottliche, er ist der Herr. Das stimmt so wunderbar überein mit Hebräer 1, Vers 3.
Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von unseren Sünden und hat sich gesetzt zu der Rechten der Majestät in der Höhe.
Das ist der Gottgleiche. Er war in göttlicher Gestalt. Er ist das Ebenbild seiner Herrlichkeit, seines Wesens, göttliche Gestalt. 2. Korinther 4, Vers 4. Wer möchte es lesen?
Bei welchem der Gott dieser Welt, nein, der Unter...
Denn ich bin mir nichts bewusst.
Nein.
Bei welchem der Gott...
Bei welchem der Gott dieser Welt, 2. Korinther.
Den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen, dass helle Licht des Evangeliums...
2. Korinther 4, Vers 4.
Welcher ist das Ebenbild Gottes?
Bei welchem der Gott dieser Welt der Ungläubigen Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Klarheit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Die verblendeten Sinne sehen das nicht. Die Herrlichkeit. In dem Bild Jesu Christi das Ebenbild Gottes. Merken wir, er war in göttlicher Gestalt. Und wenn wir vollends auf jenes wunderbare Gebet lauschen, in Johannes 17. Johannes 17, Vers 5, da geht uns das wunderbar auf. Das hohe priesterliche Gebet. Wer mich das lesen? Johannes 17, Vers 5.
Und nun verherrliche mich du, Vater, der Klarheit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war.
So. Er hatte die Klarheit, mein Vater, ehe die Welt war. Jesus ist der vorweltliche Sohn Gottes. Halte das fest. Er war beim Vater. Er hatte göttliche Gestalt. Vers 24 in Johannes 17.
Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die Freunde seien, die du mir gegeben hast, auf dass sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war.
Ja?
Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast.
So. Bis hierher. Hier haben wir die vorweltliche Herrlichkeit. Du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Eine wunderbare Tatsache. Diese Worte alle zeugen von seiner Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, ehe er Mensch wurde. Wenn wir das nicht kapiert haben, dann kapieren wir die nachfolgenden Tatsachen auch nicht. Was es Jesus gekostet hat, die Herrlichkeit beim Vater zu verlassen und Mensch zu werden. Gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, er erniedrigte sich selbst. Aus dieser Herrlichkeit beim Vater heraus, herein in unsere arme Welt. Auch Johannes 8, Vers 58 bezeugt es Jesus selber. Johannes 8, Vers 58.
Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe den Abraham war, bin ich.
Ehe den Abraham war, bin ich. Christlich. Vorweltlicher Sohn Gottes. Wir dürfen ganz besonders dankbar sein, dass der Heilige Geist den Apostel getrieben hat, uns einen Blick tun zu lassen in die Tiefen des Wesens Jesu hinein. Bei der Verklärung auf dem Tabor, da bricht etwas durch von dieser Herrlichkeit, dass nachher der Johannes bezeugen kann, Johannes 1, Vers 14, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes, voller Gnade und Wahrheit. Ja, er war in göttlicher Gestalt völlig eins mit dem Vater, allheilig, unerforschlich. Zweite Tafel. Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich sein. Er war sich der unendlichen Herrlichkeit bewusst. Er ist die Herrlichkeit nicht an sich, er hatte sie. Wir wissen, dass schon kleine Kinder alles mit Gewalt an sich reißen. Die möchten alles haben. Die reißen es an sich. Jesus hatte es gar nicht nötig, die Herrlichkeit mit Gewalt an sich zu reißen, wie der Satan das wollte. Er wollte das. In der Stunde der Versuchung zeigt er ihm alle Reiche der Welt und sagt, das alles wirst du bekommen, wenn du niederfällst und mich anbetest. Das hatte er gar nicht nötig. So sagt der Paulus, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich sein. Er riss die Gottgleichheit nicht an sich. Mit Gewalt. um aus Steinen Brot zu machen? Er war wahrhaftiger Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch. Auf diesem Glaubensbekenntnis stehen wir mit beiden Füßen. Er vertrat diese Herrlichkeit als eingeborener Sohn Gottes vor vier Gerichtshöfen. Darf ich es mal so bildlich sagen? Da hat Jesus das vertreten: Ich bin Gottes Sohn. Vor viererlei Arten von Menschen. Die erste Art waren die Seinen. Vor den Seinen, als er auf dem Weg nach Caesarea Philippi ging, da fragte er seine Jünger: Wer sagen denn die Leute, dass des Menschen Sohn sei? Ha, sagen die Jünger, die einen sagen, du seist Elia, die anderen sagen, du seist Johannes der Täufer, die anderen sagen, du seist der Propheten einer. Ja, und wer sagt denn ihr? Wer sagt denn ihr, dass des Menschen Sohn sei? Da schwätzt der Petrus. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das sagt der Herr Jesus nicht, Petrus bestimmt nicht. Sondern er sagt, Petrus, Fleisch und Blut haben das dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel, ich bin's. Ich bin Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Können wir nachlesen in Matthäus 16, Vers 16. Wir wollen sie jetzt nicht aufschlagen, die Stelle, nur für die, die notieren. Matthäus 16, Vers 16. Der zweite Gerichtshof war die Welt. Er hat das vor der Welt so vertreten. Ich bin der Sohn Gottes, dass die Menschen Steine aufgehoben haben und wollten ihn steinigen. Hat es nicht geleugnet, dass er nicht der Sohn Gottes ist. Wir haben vorher Johannes 8 aufgeschlagen gehabt, Vers 59, das ist gleich der nachfolgende Vers. Als Jesus sagt im 58. Vers, ehe denn Abraham war, bin ich. Da hoben sie Steine auf, dass sie auf ihn wirfen. Aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus. Die wollten ihn steinigen, weil er gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes, der vorweltliche Sohn. Der dritte Gerichtshof war der Hohe Rat. Bist du Gottes Sohn? Bei der Gerichtsverhandlung. Du sagst es, ich bin's. Ich bin's. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider. Was bedürfen wir weiteres Zeugnis? Er hat es nicht geleugnet. Der vierte Gerichtshof war dann in seinem Todeskampf, als er dem Schächer sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich bin der Sohn Gottes. Merken wir es, was es heißt? Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Er hielt unerschütterlich fest, ich bin Gott gleich Gottes Sohn. Dritte Tafel seines Vorbilds. Er entäußerte sich selbst. Und nun merken wir von dieser Höhe herab, was es heißt, entäußerte sich selbst. Das war ein Opfer. Aus freiem Willen. entäußerte sich selbst, das heißt, Verzicht auf Gottgleichheit, auf göttliche Gestalt, auf göttliches Wesen. Verzicht. Er nahm unser Fleisch und Blut an. Freiwillig. Verzicht. Wenn man in seinem Reich keiner Sonne bedarf, was für eine Herrlichkeit muss er verlassen haben? Ein inhaltsschweres Wort. Entäußerte sich selbst. Das heißt, des Gebrauchs der göttlichen Eigenschaften entsagen. Dem Gebrauch der göttlichen Eigenschaften entsagen. Das heißt, entäußerte sich selbst. Jesus hatte keine göttlichen Eigenschaften mehr. Er hatte seine Allmacht abgelegt. Jesus musste beten, wenn er etwas wollte. Er hatte keine göttliche Allmacht mehr. Im Gegensatz zu allem menschlichen Streben ging es bei Jesus hinab. Und bei uns Menschen, wir wollen immer nauf. So Steffele her. Sein wie Gott. Das ist unser Streben. Der Weg Jesu ging hinab in die Demut. Und unser Weg geht immer her hinauf. Jeder Mensch ist eine Majestät, ein Herrgott für sich. Ich habe eine Fabel gelesen, dass ein gewisser König an einem hohen Festtag, wo alle fürstlichen Herrschaften eingeladen waren, einen berühmten Minnesänger eingeladen hat, um diesen Herrschaften, die versammelt waren, eine Freude zu machen. Diese Minnesänger waren Künstler. Die waren Dichter und Sänger. Sie haben das, was sie gedichtet haben, gleich auch vertont. Und da war die festliche Tafel und da waren die Becher gefüllt und der Minnesänger trat herein und griff in seine Saiten und entlockte liebliche Töne. Aber er besah nur seine eigenen Taten und seine eigenen Erlebnisse, seine eigenen Errungenschaften, seine vortrefflichen Fähigkeiten. Es war sein Lied. Das Gesicht des Königs legt sich in Falten, wenn er anfing zu singen, wie er andere entzückt hat mit seinem Gesang. Als das Fest zu Ende war, da trat der Minnesänger vor den König und bat ihn um Lohn für seine Darbietungen. Und das sagt der König mit finsterem Gesicht. Hat er sich selber gesungen, so bezahle er sich auch selber. Verstehen wir das? Der Künstler sagt, habe ich nicht herrlich gesungen? Umso schlimmer. sagt der König, dass du deine Stimme nur für dich verwandtest. Der Mensch mag in guten Werken grau geworden sein. Wenn er es nur getan hat um seinetwillen, dann ist der Lohn dahin. Matthäus 6, Vers 2. Aufschlag 6, Vers 2. Meine Frau sagt nicht so laut, so leise spreche. Matthäus 6, Vers 2.
Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht lassen vor dir zu fahren, wie die Heuchler tun in den Schulen und auf den Gassen, auf dass sie von den Leuten gefressen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin.
Sie haben ihren Lohn dahin. Gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Nichts tun durch Zank oder eitle Ehre, haben wir gelesen in Vers 3, sondern in Demut. Liebe Freunde, kennen wir das Lied, wo wir nur uns selber gesungen haben? Kennen wir das Lied? Nur uns gesungen, nur uns, immer uns, uns. Ich und meiner und mir, mich. Vierte Tafel. Er nahm Knechtsgestalt an. Wir haben in der Weltgeschichte nur ein Beispiel, wo ein König Knechtsgestalt angenommen hat. Das war Peter der Große von Russland. Der russische Zar. Der verließ die Zarenherrlichkeit seines Palastes. Er verließ Rang und Würde, mietete sich in einer armen Hütte, in einer holländischen Seestadt, ein, um den Schiffsbau zu erlernen. Da hat er die Arbeitskleider angezogen. In Holland, in einem Schifferhäuschen, hat er gewohnt und hat Schiffsbau gelernt. Und dann ist er heimgekommen und hat in Russland den Schiffsbau angefangen. Peter der Große. Er nahm Knechtsgestalt an. Das ist nur ein ganz kleines Beispiel von dem, was es heißt, er nahm Knechtsgestalt an. Größer der Sohn Gottes, er wird ein Knecht, um Knechte der Sünde zu erlösen. Knechtsgestalt. Man muss einmal in Nazareth gewesen sein. Heute ist das scheint anders in Nazareth. Aber als wir dort waren, 1963, wir haben eine Nacht zugebracht in Nazareth. Am Morgen sagt meine Frau, nichts mehr fort von da. Ein verkommenes Nest. Dreckig. Heruntergekommen. Wir haben das Wort verstanden, was kann von Nazareth Gutes kommen. Und das war die Heimat Jesu. In einem solchen Drecknest. In solch einer menschlichen Gemeinheit, in diesem Körper, war Jesus. Tiefer geht's nicht mehr. So tief stieg Jesus herunter. Wir wollten nicht dort wohnen. So gesinnt sein heißt, den untersten Weg gehen. Bereit sein, dem anderen die Füße zu waschen. Dass ihr gleiche Liebe habt. Gleiche Liebe. Freunde, es geht ja ums Vorbild und um ein geheiligtes Leben. Den untersten Weg gehen. Der Papst hatte einmal seinen Gesandten Neri zu einer Vorsteherin eines Klosters, Frauenklosters, geschickt. Diese Frau sollte heilig gesprochen werden. Man hat sie vorgemerkt, sie sei eine Heilige, diese Oberin. Da ist Neri, der Abgesandte des Papstes, sehr bald wiedergekommen. Schon am nächsten Tag wieder. Da habe der Papst gesagt, warum er so schnell wiederkomme. Was er für Botschaft habe, das sagt der Bote. Heiliger Vater, eine Heilige ist sie nicht. Sie nicht. Ja, wieso? Da sagt er, ich bin nachts gegen Mitternacht an das Kloster gekommen und ich begehrte Einlass. Da wurde ich nicht freundlich aufgenommen. Und dann wollte ich die Oberin sprechen. Es war für mich unmöglich. Und dann bat ich diese Oberin, sie soll mir meine Schuhe putzen und meine dreckigen Kleider richten. Hat sie aber losgelegt. Da bin ich abgereist. Eine Heilige ist sie nicht. Man geht nicht den untersten Weg. Dass wir willig werden zu verzichten auf eigene Ehre und auf eigene Bequemlichkeit und auf Bevorzugung und auf Beachtung, dass wir einmal willig werden, den anderen höher achten als sich selbst. Selbstbewunderung führt zur Verachtung des anderen. Sobald ich mich selber bewundere, verachte ich den anderen. Fünfte Tafel. Gleich wie ein anderer Mensch. Jesus ist geworden gleich wie ein anderer Mensch. Ein Mensch mit seinen Rätseln und Lasten. Ein Mensch mit Hunger und Durst und Schlaf. Wir wissen, dass Jesus Hunger hatte und dass Jesus Durst hatte und dass Jesus Schlaf hatte. Das wissen wir. Gleich wie ein anderer Mensch mit Freude und Furcht. Hebräer 5, Vers 15. Hebräer 4, Vers 15.
Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht ist allenthalben, gleich wie wir, doch ohne Sünde.
So, das steht also im fünften Kapitel. Ja, ja, ja. ersten Verse. Das sind also diese Verse von 14, die eigentlich noch zu 14 gehört, herumgekommen, genommen worden ins fünfte Kapitel. Man kann es eigentlich nicht anders angeben, diese Stelle, als Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte Mitleiden haben mit unseren Schwachheiten, sondern der versucht ist allenthalben gleich wie wir, doch eine Einschränkung, ohne Sinn. Merken wir, was es heißt, gleich wie ein anderer Mensch. Dann können wir noch aufschlagen, Hebräer 2, 18.
Denn worin er selber gelitten hat und das sucht ist, kann er helfen.
Denn worin er gelitten hat und versucht ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Merken wir, warum er gleich wie ein anderer Mensch geworden ist. Dass er kein Mitleiden haben mit unserer Schwachheit. Worin er gelitten hat und versucht ist, kann er auch helfen denen, die versucht werden. Lasst uns so gesinnt sein, das Trost der Liebe, das herzliches Erbarmen da ist. Jeder ordne sich unter den anderen. Liebe Freunde, schafft euch ein Nebenamt der Barmherzigkeit. Jeder Mensch sollte ein Nebenamt der Barmherzigkeit haben. Ein unscheinbares Amt, meinethalben. Vielleicht ein geheimes Nebenamt, ein bisschen Freundlichkeit, bisschen Teilnahme. Bisschen Verständnis für einen Menschen, der vielleicht ungeschickt ist. Arbeit, die ein anderer braucht, da ist ein Einsamer, ein Verbitterter, ein Ungeschickter, ein Kranker. Schaffe dir ein Amt der Barmherzigkeit. Und zwar ein Amt der Barmherzigkeit, wo du keinen Dank dafür bekommst. Wo du nie bedankt wirst. Nie. Wo du Mensch unter Menschen bist, Trost der Liebe. Sechste Tafel heißt Gehorsam bis zum Tode. Er brauchte nicht zu sterben. Er ließ sein Leben freiwillig, Johannes 10, Vers 18. Wissen wir das, dass Jesus freiwillig ans Kreuz ging? Johannes 10, Vers 18.
Niemand nimmt es von mir.
Sein Leben.
Ich lasse es von mir selber. Ich habe Macht, es zu lassen, ich habe Macht, es wiederzunehmen. Solch Gebot habe ich empfangen von meinem Vater.
So. Sondern ich lasse es von mir selber. Niemand nimmt es von mir. Jesus war gehorsam bis zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuz. Jesus hat gehorsam gelernt. Hebräer 5, Vers 8. Er hat an dem, das er litt, gehorsam gelernt. Der Gehorsamsweg, der gilt auch uns Christen. Und ich möchte euch einmal fragen, besteht das Christentum im Gefühl oder im Gehorsam?
Gehorsam.
Was ist wichtiger, das seliges Gefühl oder der Gehorsam? Und Das geht's bei uns Christen. Du nimmst keinen Jünger an, der dir nicht gehorchen kann. Und der Gehorsamsweg, der liegt oft so nah vor unserer Tür. Wenn das Wort Gottes uns mahnt, ich nehme jetzt ein Beispiel. Das Wort Gottes mahnt uns, du solltest nicht so viel schwätzen. Gib doch dein Schwätzen auf. Dann beginnt für uns hier der Gehorsamsweg. Den Punkt. Wenn der Geist Gottes uns mahnt, du solltest deine Feindschaft fahren lassen. Du hast noch eine Feindschaft. Dann beginnt für uns hier der Gehorsamsweg. Ob wir das tun oder nicht. Wenn der Herr uns mahnt, gib mir mein Sohn, meine Tochter, dein Herz, dann beginnt für uns hier der Gehorsamsweg. An dem Punkt. Wenn der Heilige Geist uns mahnt, du kehrst in die Gemeinschaft, dann beginnt für uns hier der Gehorsamsweg. Ob ich das tue oder nicht. An dem Punkt. Wenn wir da fortmachen wollten, da würden wir rot werden. Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Siebte Tafel und letzte Tafel. Er starb. Jesus wurde nicht verwandelt. Jesus wurde auch nicht entrückt, sondern er starb. Er trank den Kelch des Todes, er starb, und zwar am Kreuz. Bis zum Tode am Kreuz. Ich habe mir manchmal vorgestellt, wie Jesus hätte auch noch sterben können. Vielleicht auf dem Berg der Verklärung, als Mose und Elia bei ihm waren. Es wäre doch ein herrliches Sterben gewesen. Als die Stimme Gottes kam, dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Wenn Jesus dort gestorben wäre, es wäre doch anders gewesen. Oder er hätte sterben können in Bethanien bei den lieben Geschwistern Lazarus, Maria und Martha unter dem offenen Fenster. Jerusalem zu, wenn er dort gestorben wäre, wäre doch herrlich gewesen. Nein, er starb am Kreuz. Er starb den Tod des Sklaven, den qualvollen, schändlichen. Der Tod, wo der ganze Körper bloßgestellt war. Etwas für die Gaffer. Ein schmachvoller Tod, das starb er am Kreuz. Bis zum Tod am Kreuz. Er hätte sich nicht tiefer erniedrigen können. Und so sollen wir gesinnt sein, sagt unser Text. Haben wir das jetzt verstanden? So gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Verzichten auf uns.